Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Guten Tag und herzlich willkommen beim Rabe Info vom Mittwoch, dem 13. Januar 2016. Dies sind die Themen von heute. Der schlimmste Nazi-Angriff seit den 90er Jahren. Der antifaschistische Stadtteil Konnewitz in Leipzig ist halb zerstört und ruft zur Solidarität auf. Erneuerung ganzer Quartiere und Gentrifizierung. Istanbuls Innenstadt verliert langsam sein Gesicht. Am Mikrofon begrüßt Karin Bachmann.
Rabe Info.
Und nun hat Wilmar All die aktuellen Meldungen des Tages.
Der Bundesrat hat sich gestern mit der Initiative gegen Nahrungsmittelspekulation befasst. Die Initiative der Jungsozialisten JUSO will die Spekulation mit Nahrungsmitteln verbieten, um damit den Welthunger zu bekämpfen. Der Bundesrat lehnt die Initiative ab. Er ist der Meinung, sie bringe zu großen bürokratischen Aufwand. Zudem habe ein Einlenken der Schweiz international keine Wirkung. Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann meinte gegenüber Radio SRF, die Schweiz leiste jährlich 3 Milliarden Franken Entwicklungshilfe, das sei unser Beitrag zur Bekämpfung des Welthungers. Ende Februar entscheidet das Schweizer Stimmvolk über die Initiative. Das Schweizer Adoptionsrecht soll modernisiert werden. Künftig sollen Konkubinatspaare und homosexuelle Paare die jeweiligen Stiefkinder adoptieren können. Das hat die Ständerätliche Rechtskommission beschlossen mit 7-3 Stimmen. Bedingung ist, dass die Paare mindestens 3 Jahre einen gemeinsamen Haushalt führen. Nach den Silvesterübergriffen in Köln diskutiert die deutsche Regierung Gesetzesverschärfungen. Sie will die Ausschaffung von AusländerInnen erleichtern, die schwere Delikte begehen wie Körperverletzung oder Vergewaltigung. An Silvester hatten in Köln vorwiegend fremdländische Männergruppen Frauen angegriffen und bestohlen. Seither verschlechtert sich das Klima in Deutschland rasant. Sicherheitsbehörden und Menschenrechtsorganisationen befürchten eine neue Welle von Gewalt gegen AusländerInnen. Die Polizei meldete bereits zahlreiche fremdenfeindliche Übergriffe und rassistisch motivierte Gewalt gegen Flüchtlinge. Auch Linksautonome und AntifaschistInnen geraten ins Fadenkreuz rechtsextremer Gruppierungen, jüngst in Leipzig. Darüber gibt's später mehr im Rabe Info. Saudi-Arabien kennt keine Gnade im Fall vom weltbekannten Blogger Raif Badawi. Laut Amnesty International wurde nun auch seine Schwester Samar Badawi verhaftet. Sie soll morgen vor dem Staatsanwalt erscheinen. Haftgrund ist laut Amnesty unter anderem, dass sich die Menschenrechterin via Social Media für ihren Bruder einsetzte. Amnesty spricht von einem weiteren alarmierenden Rückschlag für die Menschenrechte in Saudi-Arabien. Blogger und Menschenrechtsaktivist Raif Badawi wurde 2014 verurteilt zu 10 Jahren Haft und 1000 Stockhieben, weil er den Islam beleidigt haben soll. Im Dezember wurde er vom Europaparlament mit dem Sacharow-Preis ausgezeichnet. Zum Wetter. Am Nachmittag bleibt es trocken, ab und zu gibt es sogar einige Sonnenstrahlen bei 3-4 Grad. Morgen Donnerstag gibt es zunächst noch Aufhellungen, dann ist es meist stark bewölkt mit Schauern bei ebenfalls um 3 Grad. Freitag und das Wochenende bleibt alles wie gehabt, meist bewölkt und einige Schneeschauer mit im Flachland, teils Aufhellungen bei Temperaturen um den Gefrierpunkt.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Am Montagabend griffen rund 250 Neonazis den antifaschistisch geprägten Stadtteil Leipzig-Konnewitz an. Sie zogen randalierend durch die Wolfgang-Heinze-Straße und zerstörten dabei die Scheiben und ganze Inneneinrichtungen von linken Projekten, Bars, Dönerläden und Geschäften. Komplett zerstört wurde auch der Fischladen, der vom linken Fußballverein Roter Stern Leipzig betrieben wird. Was sich Montagabend in Konnewitz abgespielt hat und was das für Folgen hat, Darüber haben sich unsere Kollegen von Radio Korax mit dem Geschäftsführer des Roten Stern Leipzigs, Adam Bednarski, unterhalten.
Ja, die Eindrücke sind natürlich auch noch sehr massiv präsent. Ich sag mal, das, was gestern Abend passiert ist, ist in der Massivität singulär. Wir sind alle noch dabei, uns zu sortieren und halbwegs das zu verarbeiten. Aber man kann schon festhalten, dass es ein Neonazi-Angriff war, wie es Konnewitz so seit den frühen 90ern nicht mehr erlebt hat.
Der Angriff auf Konnewitz kam für die Polizei anscheinend überraschend, obwohl Neonazi-Gruppen im Netz angekündigt hatten, Leipzig erneut stürmen zu wollen. Das hat unter anderem die Brigade Halle getwittert. Wie vorhersehbar war eurer Meinung nach dieser Angriff?
Das, wie es sich gestern gestaltet hat, war natürlich für alle Beteiligten erstmal so nicht vorherzusehen. Wir wissen ganz klar, dass vor jeder Veranstaltung von dieser Güte es immer im Vorfeld im Netz wilde Postings und Mobilisierungsgeschichten gibt. Das macht nicht viel Arbeit und das haben wir immer. Fakt ist aber darüber hinaus auch, dass es für uns vollkommen unverständlich ist, dass man bei so einer Veranstaltung wie gestern, wo 3000 Polizistinnen in der Stadt eingesetzt sind, es übersieht, dass eine Gruppe von 200 bis 250 Neonazis auch aus dem Fußball-Hooligan-Milieu dort einfach anreisen können in so einer Personengruppe und dort ihre Randale in Konnewitz durchführen können.
In eurer Pressemitteilung schreibt ihr, dass ihr von den Ereignissen gestern nicht geschockt seid. Wieso und was seid ihr stattdessen?
Also wir sagen ganz klar, wir als Roter Stern haben in der Vergangenheit schon derartig viele Aktionen seitens der Nazis erlebt. Stichworte sind 2008 wurde unser Fanladen schon einmal angegriffen mit Molotow-Cocktails. Stichwort Brandes 2009, der Überfall. Die latente Gefahrenlage, die sich immer wieder rund um unser Projekt entwickelt. Insofern sind wir da schon, routiniert ist vielleicht das falsche Wort, aber uns überrascht das nicht, dass wir da Ziel sind. Es überrascht es, dass es wie gestern solche Ausmaße annimmt. Und außerdem müssen wir auch immer ganz klar sagen, als wir uns gegründet haben 1999, haben wir das ganz bewusst getan als antifaschistischer Sportverein im Fußball, weil wir eben genau solche Gestalten, wie sie gestern durch Konnewitz gezogen sind, immer wieder im Fußball haben. Und da wollen wir einen ganz klaren Kontrapunkt gegensetzen. Wir stehen gegen Rassismus und Diskriminierung im Fußball und da tut das immer noch Not. Das hat das gestern einfach gezeigt und wir werden uns von derartigen Aktionen ja nicht einschüchtern lassen. Ganz im Gegenteil, es bestärkt uns eher viel mehr in unserem Wirken und das muss man einfach auch so klar nach außen postulieren.
Ja, du hast es eben gesagt, ihr seid ganz klar positioniert antirassistisch und gegen Neonazis. Damit werdet ihr auch zum Ziel von Drohungen und Übergriffen. Wie hat sich das in der letzten Zeit geäußert?
Man muss fast sagen, wir sind jetzt dieses Jahr wieder aufgestiegen in die Landesklasse. Das ist mehr oder weniger die Spielklasse, wo wir 2009 und 2010 auch waren. Bedeutet also, dass wir als Verein mit unserer ersten Männermannschaft auch im Leipziger Umland unterwegs sind. Im Gegensatz zu damals ist die Zusammenarbeit mit der Polizei dahingehend routiniert, als dass jetzt, im Gegensatz zu Brandes, wo die Polizei nicht vor Ort war, wir jetzt bei allen Auswärtsspielen immer ein großes Polizeiaufgebot neben uns wissen, die dafür Sorge tragen, dass natürlich die Nazis, die durchaus auch vereinzelt zu diesen Auswärtsspielen auch mit anreisen, die Füße stillhalten. Aber man sieht auch weiterhin, dass wenn ein Projekt wie der Roter Stern Leipzig im ländlichen Raum gastiert, immer wieder derartige Szenarien sich entwickeln und das wirft eben auch ein Schlaglicht auf die Entwicklung in Sachsen, speziell auch im ländlichen Raum.
Das sagt Adam Bednarski, er ist Geschäftsführer des Roten Sterns Leipzig. Der Rote Stern Leipzig ruft zu Solidarität mit den Betroffenen der Nazi-Gewalt in Konnewitz auf. Gemeinsam mit der Amadeo Antonio Stiftung hat er eine Spendenaktion gestartet. Den Link dazu finden Sie auf unserer Homepage www.rabe.ch und dort unter der Rubrik Rabe Info.
Rabe Info.
Die Türkei stand in den letzten Monaten immer wieder in den Schlagzeilen. Der Kurdenkonflikt im Südosten des Landes, die Beziehungen zu Russland und die Rolle der Türkei in der europäischen Flüchtlingskrise. Und jüngst die Anschläge vor der Blauen Moschee in Istanbul. Wir vom Rabe Info widmen uns aber heute einem Thema, das in den Hintergrund gerückt ist. Die Gentrifizierung von Istanbul und die Folgen der Gezi-Park-Proteste vom Juni 2013. Auslöser der Proteste war ein geplantes Einkaufszentrum im Gezi-Park. Zur Unzufriedenheit der Bevölkerung beigetragen haben aber auch zahlreiche weitere gigantische Umbau- und Neugestaltungsprojekte. Die konservative AKP-Regierung will Istanbul zu einem modernen, urbanen und europäischen Zentrum machen. Seit 3 Jahren wird das Armenviertel Tarlabashi in der Innenstadt rücksichtslos niedergewalzt. Die vorwiegend kurdischen BewohnerInnen werden in die Außenbezirke vertrieben und Gentrifizierungsprozesse im Zentrum verdrängen lokale Betriebe und Straßenverkäufer. Der türkische Menschenrechtsaktivist Serhan verfolgt die Umwälzungen Istanbuls seit Jahren aktiv und kritisch mit. Von ihm ließ sich Lucia Vassella Anfang Jahr die aktuellen Schauplätze der Entwicklungsvisionen der Regierung und das Erbe der Gezi-Park-Proteste zeigen. Sie hören den ersten Teil einer Reportage über den Wandel der 14-Millionen-Stadt Istanbul.
I am Serhan. I am a human rights defender and a cultural manager from Turkey, living in Istanbul.
Serhan ist Mitte 30 und wohnt im Zentrum von Istanbul. Er ist Menschenrechtsaktivist und Kulturprojektmanager. Zurzeit allerdings arbeitslos. Er unterstützt die Bewegung gegen die Stadterneuerung von Istanbul schon seit einigen Jahren und war auch bei Protesten rund um den Gezi-Park vor 2 Jahren mit dabei. Er wird mir gleich die Hotspots und aktuellen Baustellen der Erneuerungsprojekte der Stadt- und Staatsregierung zeigen. Wir beginnen unsere Tour beim Taksimplatz. Er ist unmittelbar neben dem Gezi-Park, dessen Bäume die Stadtverwaltung fällen wollte, bevor die großen Proteste begannen. Ein Einkaufszentrum sollte dort entstehen, mit einer Fassade im Stil der ehemaligen Topçu-Kaserne, die dort bis 1940 stand. Das Bauvorhaben war einer der Auslöser der Gezi-Park-Proteste von 2013.
Diese Topçu-Baracken waren sehr wichtig in der osmanischen Geschichte. Darum haben sie auch einen großen symbolischen Wert für die Konservativen der Türkei.
Die Proteste haben den Bau des Einkaufszentrums vorerst verschoben, doch das Projekt sei noch nicht vom Tisch. Es werde im Stadtparlament bereits wieder diskutiert, selbstverständlich hinter verschlossenen Türen, sagt Serhan. Auch der Taksimplatz wird zurzeit umgebaut. Eingezäunte Baustellen erschweren das Überqueren des Platzes. Wo früher ein Parkplatz war, ist heute der Fuhrpark der Stadtpolizei. Wasserwerfer stehen allzeit einsatzbereit.
Nowadays nobody is allowed to make any public demonstration or press release in Taksim Square or around Gezi Park.
Heute darf man keine öffentlichen Kundgebungen mehr machen auf dem Taksimplatz. Nur am Frauentag am 8. März und am 25. April, beim Jahrestag des Genozids an der armenischen Bevölkerung, sind Versammlungen erlaubt. In allen anderen Fällen blockiert die Polizei die Menschen schon vor dem Platz mit Wasserwerf.
Teams of right police that are ready to attack.
Das Einkaufszentrum und die Umgestaltung des Taksimplatzes sind nur 2 von zahlreichen teils gigantischen Stadterneuerungsprojekten, gegen die sich die Gezi-Park-Proteste eigentlich im Gesamten richteten. Vorangetrieben werden die Bauprojekte von der konservativen Regierung und neoliberalen Wirtschaftskräften. Kritiker sagen, die Seele von Istanbul wird zerstört. Ein beeindruckendes Beispiel dafür ist der Stadtteil Tarlabashi. Er befindet sich unmittelbar neben dem kommerziellen Zentrum um den Taksimplatz. Der Stadtteil ist heute durch einen 6-spurigen Boulevard getrennt vom Einkaufsviertel und wird vor allem von ärmeren Bevölkerungsschichten bewohnt.
This is a boulevard actually did not exist until 1986. After the military coup of 1980, there was a conservative right-wing liberal.
Dieser Boulevard gab es vor 1986 nicht. Nach dem Militärputsch von 1980 kam ein konservativer, rechtsgerichteter Bürgermeister an die Macht. Er hatte die Idee, diesen sechsspurigen Boulevard zu bauen. Das war wie ein Messerstich in den Bauch des Bayolo-Quartiers. Die Wohnquartiere wurden von den kommerziellen Gebieten getrennt und wurden dadurch noch ärmer.
In the stomach of the Bayolo. They kind of cut the ties between the more residential area and more commercial area. So this commercial area became even poorer.
Bald soll Tarlabashi aber Investoren aus dem Golf anlocken und die moderne urbane Mittelschicht beheimaten, die fleißig im nebenan liegenden Shoppingviertel einkauft. Dazu werden Dutzende historische Gebäude abgerissen. Nur wenige Fassaden können gerettet werden.
We will see a very big destruction by the 2013. Many of the buildings, old buildings, we are talking about 18th century, 19th century buildings with Armenian architects.
Hier sehen wir die große Zerstörung. Viele historische Gebäude wurden zerstört. Es handelt sich um Häuser aus dem 18. und 19. Jahrhundert von armenischen Architekten. Sehr schöne Gebäude mit Säulen und Verzierungen. Einige Fassaden konnten gerettet werden, weil Aktivisten und Aktivistinnen die Stadtverwaltung verklagten. Aber nur die Fassaden blieben.
But only the facades remained. So it looks like a ghost town, as if that.
Angefangen hat die Zerstörung mit einer ersten Bauphase 2012. Die Bewohnerinnen und Bewohner der alten Häuser wurden in die Außenbezirke vertrieben.
It was not an empty area. It was still a residential area, especially the in-country immigrants were living here.
Hier lebten Leute. Die Häuser waren nicht leer, vor allem Kurden und Kurdinnen, die in den 90er Jahren aus dem Südosten der Türkei flohen, lebten hier. Jetzt werden sie gewaltsam vertrieben. Auch die Roma-Minderheit lebte hier. Diese Menschen erledigten die Servicejobs hier im Zentrum von Istanbul. Sie arbeiteten in Hotels oder Restaurants.
Working in the hotels and other touristic places.
Wir laufen durch den noch stehenden Teil des Viertels. Widerstand verzögert die zweite Phase des Projekts. Noch stehen hier viele der alten Gebäude. Sie sind renovationsbedürftig. Auf den Straßen türmt sich der Abfall. Er wird nicht eingesammelt. Das Viertel ist auf sich alleine gestellt.
Die Menschen hier lebten in ihren Gemeinschaften. Wenn sie an den Stadtrand vertrieben werden, verlieren sie ihre Netzwerke, die für ihr Überleben sehr wichtig sind.
Wir gehen zurück auf die kommerzielle Seite der Innenstadt, zu einer Immobilienverwaltung. Im Schaufenster sehen wir ein Modell des geplanten neuen Tarlabashi-Stadtteils mit modernen Wohnhäusern und schicken Cafés, alles sehr europäisch.
Now you see how they are advertising them.
Hier sehen wir, wie sie das Projekt bewerben. Man lebt nicht nur einfach in Istanbul, man ist lebendig in Istanbul.
Be alive in Istanbul.
Gegenüber am Zaun der Tarlabashi-Baustelle hängen riesige Plakate, die das neue Viertel anpreisen. Eines zeigt Staatspräsident Erdogan, der dem Bürgermeister von Beyoğlu eine Auszeichnung für besonders gelungene urbane Neugestaltung übergibt.
Yeah, this is the story of Tarlabashi.
Das war der erste Teil einer Reportage über den Wandel der 14-Millionen-Stadt Istanbul aus Sicht des Menschenrechtsaktivisten Serhan. Die Entwicklungsvisionen der AKP-Regierung für Istanbul hören lange nicht beim Tarlabashi-Viertel auf. Auch rundherum wird alles für Touristen schick gemacht und im Norden Istanbuls werden nebst einem neuen Flughafen ganze Wohnviertel aus dem Boden gestampft. Mehr dazu nächste Woche im Rabe Info.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Sie hörten das Rabe Info vom Mittwoch, dem 13. Januar 2016 auf Radio Bern Rabe. Die nächste aktuelle Rabe Info Sendung hören Sie morgen Donnerstag. Beigetragen zu dieser Sendung haben Wilma Rall und Lucia Vassella. Und jetzt im Studio steht neben mir der Markus. Er sagt euch, was ihr am halben auf dem Sender in der Sendung Subkutan gehört.
Genau, bei uns bei Subkutan geht es heute um Legenden und Fabeln. Legenden und Fabelwesen aus Island und aus Bern.
Merci vielmals, Markus. Es lohnt sich also dran zu bleiben am halben den Subkutan. Und am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Karin Bachmann. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.